D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast. Daniel Fiene.
Hallo zusammen.
Und Herr Pähler.
Schönen guten Tag.
In unserer Feiertagsausgabe reisen wir durch Raum und Zeit.
Deutschlandreise, wie die Crowdspondents uns unser Land näher bringen möchten.
Zeitreise, wie Aggregatoren uns unsere Medien näher bringen möchten.
Das hört ihr jetzt in Eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Michael Glöß, einem der jetzt enttarnten Gründer der Viral-Website Heftig.co. Er sagt in einem Statement, Zitat: Unser Ziel ist es, dass jeder Artikel seine Leser mit einem guten Gefühl entlässt. Die deutschen Nachrichtenmedien berichten, Zitat, sehr bedrückend über die Welt.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Womit wir auch den Beweis hätten, dass Heftig eigentlich gar nicht so heftig ist, wie es der Name uns weismachen will. Und B, dass diese Viralseite eine Viralseite ist und kein journalistisches Angebot. Oft kam ja die Frage, wieso schaffen die es mit insgesamt 60 Artikeln so erfolgreich zu sein wie tausende Artikel von journalistischen Nachrichtenwebseiten zusammen? Ist das die Zukunft des Journalismus etwa? Nein. Vielleicht können Journalisten für Ausnahmefälle lernen, wie sie ihre Inhalte in sozialen Netzwerken besser verpacken können. Auf jeden Fall ist es ein Fehler, dass heftig.co in Reichweitenmessungen mit auftaucht, sei es bei Social Media Charts in Klammern, wie es ja aktuell geschieht, oder in klassischen IVB Charts, nicht dass es noch so weit kommt in Klammern, dann müsste man auch die Google Suchergebnisseiten oder das Online Telefonbuch dort mit aufnehmen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das D-Radio Wissen Medienmagazin am Vatertag.
Bei uns geht es heute wieder um Vatertag, noch um Bollerwagen, noch irgendwelche lustige Touren von halbwegs betrunkenen Typen. Es ist Feiertag und was machen wir da, wo wir doch schon alle heftig Überschriften zu Ende gelesen haben, Herr Pähler?
Wir gucken Videos.
Finde ich gut.
Guck mal dann in diesem Video hier zum Beispiel. Da kriegen wir sogar unsere persönlichen Reporter und ich habe so gedacht, hey, wenn das nichts für mich ist, Herr Pähler, einen persönlichen Reporter, das wollte ich schon immer mal haben.
Das Video heißt Crowdspondent, schick deinen persönlichen Reporter durch Deutschland. Ich klicke mal an, Herr Pähler.
Mach mal.
Es ist schon schwierig zu sagen, was ist eigentlich Deutschland?
Heimat.
Deutschland ist so selbstverständlich. Also ich war schon öfter im Ausland wahrscheinlich als in verschiedenen Bundesländern.
So ähnlich geht's uns beiden auch.
Wir sind Lisa und Steffi und wir waren letztes Jahr als Crowdspondent für euch in Brasilien unterwegs als eure persönlichen Reporter.
Und dieses Jahr sind wir 3 Monate lang in Deutschland unterwegs und da wollen wir alles recherchieren, was euch interessiert.
Genau, dann seid ihr nämlich 3 Monate lang unsere Chefs und schickt uns rum und es ist total egal, welche Themen ihr uns schickt, wir machen alles.
Ich habe letztens am Rande mitbekommen, dass Hartz-IV-Empfänger anfangen, sich auf Campingplätzen Wohnungen zu suchen.
In Stuttgart, da gibt es den Big Tom. Das ist ein Kerl, der zieht sich aus und geht in Clubs.
Würde ich mich natürlich nicht trauen morgens in der U-Bahn, aber einfach mal zu fragen, warum lächelt ihr denn nicht?
Mich würde interessieren, wie das jetzt an dieser Odenwaldschule ist.
Man hört ja ganz viel immer von den schlimmen Flüchtlingslagerzuständen. Was passiert, wenn die da rauskommen? Ich glaube, das hört man ganz selten.
Warum wir so arbeiten? Ganz einfach, weil wir das Gefühl haben, dass manchmal Themen in den klassischen Medien total untergehen.
Und andere Themen sind dafür dann total überrepräsentiert.
Ich glaube auch viele Sachen, wo einfach nicht so viel Geld reingesteckt wird, gehen unter, sodass viel Kultur, die eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, verloren geht.
Was ich finde, ist, dass aus bestimmten Regionen immer nur ein und das Gleiche berichtet wird.
Weil die Redaktionen sich weniger Zeit nehmen als früher und weil Redaktionen vielleicht etwas zu viel mit dem Mainstream gehen und nicht die abseitigen Themen sich mit anschauen.
Ja, genau das wollen wir dieses Jahr anders machen. Auf unserer Seite www.crowdspondent.de soll eure persönliche Deutschlandreportage entstehen.
Wir schreiben, wir machen Radio, wir filmen und alles mit euch zusammen, mit euren Themen. Und los geht's am 1. Juli, wenn alles klappt und ihr uns auch ausreichend unterstützt.
Also schickt uns weg.
Vielleicht nach Kassel. Weil es da einen Studiengang gibt, der heißt Promenadologie, Spaziergangswissenschaften. Und ich finde es total gut, da muss man nicht total gut spazieren gehen können.
Da Jetzt bin ich aber neugierig. Unter dem Video steht sogar, wir sind deine persönlichen Reporter. Wir recherchieren in deinem Auftrag. Du kannst uns durch ganz Deutschland schicken. Was sind deine Themen? Wo sollen wir hin? Wen sollen wir treffen? Im Team mit euch entsteht eure persönliche Deutschland-Reportage. Das wäre doch was.
Absolut. Die Fragen lassen wir uns jetzt von den Macherinnen erklären. Dahinter stecken Lisa Altmaier. Sie arbeitet für den Bayerischen Rundfunk, für Zeit Online, jetzt.de, ist Absolventin der Deutschen Journalistenschule. Und Steffi Fetz, sie arbeitet in einem Münchner Redaktionsbüro, das unter anderem auch die Sendung Club Konkret auf 1 Plus produziert. Sie war auch an der Deutschen Journalistenschule und Steffi ist auch heute hier bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo.
6 Tage kann man euch jetzt noch auf startnext.de unterstützen für euer Projekt. Von den 4.000 Euro Zielsumme sind schon über 3.100 Euro zusammen. Meinst du, ihr schafft das jetzt noch in der letzten Woche?
Ja, also gerade sind wir beide wieder ein bisschen optimistischer. Letzte Woche hatten wir so einen kleinen Durchhänger, aber ja, es wird noch spannend auf den letzten Metern, glaube ich.
Das ist ja jetzt eigentlich schon die 2. Auflage der Crowdspondence. Ihr seid im letzten Jahr ja 3 Monate in Brasilien gewesen.
Genau.
Erzähl uns doch nochmal mehr dazu. Was habt ihr da auch über das Land gelernt bei eurer journalistischen Brasilienreise?
Ja, wir sind letztes Jahr Ende Juni eigentlich direkt so in die Proteste reingeflogen, die da begonnen haben zum Confed Cup damals, zum Fußball-Vorbereitungsturnier für die WM dieses Jahr. Und haben dann eigentlich so diese 3 Monate im Auftrag unserer User, unserer Leser, unserer Zuschauer aus Brasilien berichtet und viel auch eben zu diesen Protesten gemacht, viel Hintergrundberichterstattung, was sich da gerade verändert in dem Land. Und das waren ganz, ganz verschiedene Themen, die uns da erreicht haben und die wir dann auch für unsere Leser aufbereitet haben in einem Video, in Podcasts und auch im Text auf unserem Blog.
Was ich ja ganz spannend finde bei solchen Aktionen, die man ja im Vorfeld finanziert, man weiß nie so richtig, was ja am Ende dabei rauskommt. Ist es vielleicht deswegen schwerer, Leute zu bewegen, einen zu unterstützen? Also seid ihr zufrieden, welche Geschichten, also Ergebnisse ihr aus Brasilien mitgebracht habt?
Auf jeden Fall. Also ich war total begeistert, dass so viele Vorschläge uns gleich in den ersten 2 Wochen erreicht hatten. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet am Anfang. Und also wir hatten da schon 50 Vorschläge allein in den ersten 2 Wochen. Und da kannte uns halt auch wirklich noch niemand so. Ich glaube, das wird jetzt dieses Jahr in Deutschland ein bisschen anders werden. Da werden vielleicht mehr Vorschläge kommen gleich. Wir haben auch schon einige bekommen und wir sind super zufrieden, weil es richtig bunt gemischte Themen waren. Also wir waren zum Beispiel auch lange in 2 Favelas unterwegs, in denen wir gefilmt haben. Und daraus ist auch eine viertelstündige Reportage entstanden. Und dann gleichzeitig waren wir aber auch in Blumenau und haben da so die Hintergründe zum Oktoberfest, das ist das 2. Oktoberfest der Welt, recherchiert, weil uns da nämlich auch die Frage erreicht hat, sagt mal, warum gibt es da eigentlich so ein riesen Oktoberfest? Was ist da der Hintergrund?
Dann lass uns doch vielleicht tatsächlich jetzt mal auf die aktuelle Kampagne gucken. Beim letzten Mal, da ging es ja, ich sag mal, mehr so um Neugier und Fernweh, also Neugier da ein Jahr vor der WM über das ferne Land Brasilien. Diesmal sprecht ihr ja so eher so ein Gefühl an, also und vielleicht Heimatgefühl ist vielleicht auch ein richtiges Wort, ich weiß nicht, dass man sich jedenfalls auf jeden Fall mit dem eigenen Land mal beschäftigen sollte. Warum wollt ihr denn diesmal durch Deutschland reisen?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist es schon auch so, dass wir so das Gefühl haben, wir kennen unser eigenes Land gar nicht so wirklich, weil man halt so in unserem Alter wirklich Auslandssemester und dann ist man hier und da und will im Urlaub eigentlich nicht unbedingt in Schwarzwald oder an die Ostsee fahren. Und kennen das auch so von unseren Freunden und Bekannten. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass der Vorschlag aus der Crowd kam, letztes Jahr schon, als wir in Brasilien unterwegs waren und dann immer häufiger, wieso soll das nicht auch in Deutschland funktionieren? Probiert es doch mal hier aus, hier gibt es genug Geschichten und ich kann euch schon gleich 5 Personen sagen, die ihr unbedingt treffen sollt, die super spannend sind.
Und ihr wollt 4.000 Euro jetzt einsammeln, das ist ja erstmal nicht viel, finde ich.
Das ist nicht so viel, ja. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie neben so einem großen anderen Projekt mit 900.000 Euro steht. Aber ich finde es auch, wir waren am Anfang am Überlegen, wie viel Geld wir machen. Und damit können wir halt Reisekosten decken. Wir können uns schöne neue Mikros kaufen, mit denen man für unsere Filmchen auch einen besseren Ton hinkriegt, wie wir es letztes Jahr nicht so ganz so gut hinbekommen haben. Und also klar, alles, was noch drüber kommt, ist gut. Und wir wollen halt zusätzlich auch noch Texte verkaufen und damit noch ein bisschen zusätzlich Geld reinbekommen.
Also es geht schon darum, dass ihr sagt, okay, diese Summe ist nicht dazu da, damit wir dann unser Leben finanzieren, sondern diese große Recherchereise sozusagen überhaupt stemmen können.
Genau, richtig. Also davon können wir uns jetzt noch nicht wirklich was zu essen kaufen.
Was ich ja ganz spannend finde, das war ja bei eurer ersten Reise auch schon so, ihr bezieht die Crowd ja nicht nur sozusagen zur Finanzierung mit ein, sondern
beim letzten Mal, da muss ich dich kurz unterbrechen, beim letzten Mal haben wir von der Crowd überhaupt gar kein Geld bekommen.
Da habt ihr nur
bekommen,
die...
Außer so ein paar Flatter Mini-Euros, was auch sehr schön war, worüber wir uns sehr gefreut haben. Aber wir hatten letztes Jahr ein Stipendium vom Walker Innovation Media Lab und das ist darüber dann finanziert worden.
Aber was gleich ist,
ja.
Ich hoffe, ich sage das jetzt wenigstens richtig, die Crowd gibt euch aber auch inhaltlichen Input.
Genau.
Das und darauf wollte ich eigentlich jetzt hinaus. Was habt ihr denn was glaubt ihr denn, wo inhaltlich quasi eure Deutschlandreise hingehen wird? Habt ihr da schon so eine Ahnung?
Also wie man es in dem Film auch gehört hat, da gibt es ja auch wieder ganz verschiedene Vorschläge. Also es gibt diesen einen Vorschlag, den ich sehr schön finde, auch mit Flüchtlingen zu reden, die nicht im Flüchtlingslager sind, sondern was passiert mit denen danach so. Das sind irgendwie ganz andere Fragen, die dann aus der Crowd kommen. Oder auch diesen lustigen Vorschlag mit der Spaziergangswissenschaft in Kassel. Also es sind wirklich wieder politische Themen, es sind Kulturthemen, es sind irgendwelche absurden, lustigen Menschen, die man da treffen könnte und ich freue mich richtig drauf, dass es so vielfältig ist.
Jetzt, aber wie wählt ihr dann aus tatsächlich, was ihr macht? Also wenn ihr, jetzt mal angenommen, das Geld kommt zusammen und ihr habt viel mehr Vorschläge, als ihr eigentlich in der Zeit, die ihr habt, abarbeiten könnt.
Letztes Jahr haben wir es ja so gemacht, wir haben zweimal abstimmen lassen. Die Crowd hat dann sozusagen wirklich das Thema bestimmt. Wie wir es jetzt dieses Jahr machen, wissen wir noch nicht genau. Da müssen wir dann auch wieder mit der Crowd zusammen das aushandeln, wie wir unsere Themen dann festlegen.
Ist die Crowd nicht manchmal auch ein bisschen anstrengend? Man hat einen tollen Plan, ein Bauchgefühl, man will die eigentlich was ganz anderes und man denkt so, ob das klappt.
Also letztes Jahr war ich sehr, sehr zufrieden. Ich mochte die Themen alle, die wir dann letztlich gemacht haben und habe die auch sehr gern gemacht. Wir hatten nur so einen komischen Moment, als wir so einen kleinen Troll auf der Seite hatten, aber das war wirklich nur ja ein Mini-Teil der Crowd.
Ich kann euch ja in diesem Jahr mit zwischen 15 und 500 Euro unterstützen, wenn ich den Betrag nicht sogar komplett selber festlegen möchte. Da gibt es nämlich verschiedene Pakete, wenn man auf eure startnext.de Crowdfunding-Seite dann mal vorbeischaut. Was sind das für Pakete, die ihr da geschnürt habt?
Also wir wollen am Ende der Reise eine kleine Deutschlandkarte machen, auf der man vorne... Ja, die Städte sieht, auf denen in denen wir waren oder die Dörfer, keine Ahnung, wo wir da hinkommen. Und auf der Rückseite wird man dann unsere besten Geschichten finden. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Die bekommt man für 25 Euro. Dann kann man für 20 Euro einen Jutebeutel bekommen und für 100 Euro gibt es zum Beispiel ein Recherche-Souvenir, das wir dann auch individuell auswählen natürlich.
Aber das müsst ihr auch dann auf der Reise auch besorgen, ne?
Das müssen wir auf der Reise auch besorgen, genau. Und wenn du dich zusammentust mit Freunden zum Beispiel, kannst du uns auch 250 geben. Dann kommen wir vorbei und machen eine kleine Lesung.
Fine, gibst du 249?
Dann müssen wir nachher nochmal in die Nachverhandlung gehen. Das schauen wir da auf jeden Fall nochmal. Über eine Sache denke ich oft nach, wenn ich mir solche Projekte anschaue, da bin ich mir immer nicht ganz so sicher. Also auf der einen Seite bewundere ich euch, dass ihr jetzt wirklich jetzt schon im wiederholten Fall so ein Projekt angeht, so eine Reise und so eine große Recherchereise macht und viele Geschichten mitbringen möchte, die irgendwie ein Überthema haben. Aber auf der anderen Seite, gerade wenn ihr diese Inhalte dann auch nochmal in klassische Medien verkauft, macht ihr es den Redaktionen nicht ein bisschen zu sehr einfach, weil das ja eigentlich Sachen sind, also die können sich jetzt ins gemachte Nest setzen. Früher war es so, dass das vielleicht so Redaktionen richtig selbst bezahlt haben und jetzt müssen sie einfach schon die fertigen Sachen.
Ja, also ich meine, das läuft ja so tatsächlich auch schon, dass freie Reporter ihre Stücke anbieten. Und klar, Redaktionen haben vielleicht dafür nicht unbedingt die Zeit und das Geld, dass sie sagen, ich nehme jetzt mal 3 Monate und mache mich auf durch Deutschland und lass mich von der Crowd durch die Welt schicken. Das ist klar. Ob man es ihnen zu leicht macht, weiß ich nicht. Also ich glaube eher, dass sich vielleicht ein paar inspiriert fühlen und vielleicht auch Lust haben, sowas zu machen und vielleicht auch Leute mal wieder mehr Geld dafür ausgeben.
Mein Tipp ist auf jeden Fall, geht ihr mal auf crowdspondent.de. Dort findet ihr dann auch alles von den beiden Crowd-Reporterinnen. Und wir können dann auch nochmal natürlich weiterverfolgen, wie dann der Spendenstand ist, wie man da mitmachen könnt, wie ihr investieren könnt, steht dort auch, wie ihr zu Start Next kommt. Und ich wünsche euch viel Erfolg dabei und viel Spaß bei der Reise. Und
Steffi,
du bleibst ja heute noch ein bisschen bei uns.
Ich bin noch ein bisschen da, genau.
Hier ist D-Radio Wissen mit Was mit Medien.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien, das aggregierende Medienmagazin.
Wir wollen euch heute nämlich Aggregation näher bringen. Okay, wir geben jetzt zu, das passt irgendwie zum Wetter und für einen Feiertag ist das vielleicht auch total unattraktiv. Aber als wir uns das angeschaut haben, da haben wir doch festgestellt, Aggregation bestimmt eigentlich alles bei uns in der Medienwelt.
Mehr noch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der komplette Medienwandel der letzten Jahre ist vor allem durch neue Aggregatoren richtig beschleunigt worden. Denn nicht nur Seiten wie River oder der Newsstream bei Facebook oder einzelne Blogs sind Aggregatoren. Im Grunde ist eigentlich alles, was mit Medien zu tun hat, ein Aggregator, überspitzt gesagt.
In diese spannende Welt der Aggregatoren, da tauchen wir jetzt ab mit Bertram Gugel. Er ist ein, sag mal, Netz-Bewegt-Bild-Experte und jetzt bei Was mit Medien. Hallo Bertram.
Hallo.
Du hast ja für die Medienanstalt Berlin-Brandenburg eine Analyse über Aggregatoren gemacht, worin wir ja viel über Medien lernen. Lass uns doch mal am Beispiel eines typischen Deutschen so anschauen, wie der an seinem typischen Tag so mit Aggregatoren in Berührung kommt, damit wir das mal so ein bisschen plastischer kriegen.
Ja, das Schöne ist, dass jeder Deutsche mit Aggregatoren jeden Tag in Berührung kommt. Also es kann sein, er steht morgens auf, liest die Zeitung und die Zeitung hat für ihn einzelne Nachrichten aggregiert, zusammengefasst, hat es dann sehr selektiv gemacht, hat bewertet, welche Nachricht ist wie wichtig, welche nehmen wir groß rein, welche nehmen wir klein rein. Wenn er ins Radio geht oder Radio hört, also dann ist ja auch das Radio ein Aggregat, ob es jetzt Musikstücke sind, die da zusammen aggregiert gesammelt wurden oder ob das Nachrichten sind, die im Radio dargestellt werden. Und natürlich auch im Fernsehen haben wir das. Also Aggregation ist eigentlich schon was sehr, sehr Klassisches. Und jetzt natürlich durchs Internet und eigentlich alle digitalen Geräte hat sich das ganze Feld noch deutlich erweitert. Also mein Lieblingsbeispiel dazu ist, ich nehme mein Smartphone raus, ich nehme mein iPhone raus, suche auf dem iPhone nach einer TV-Serie und schaue die dann am Schluss bei MaxDome an oder so. Dann habe ich in dem Fall in dieser einzelnen Handlung mit drei verschiedenen Aggregatoren gehandhabt. Also mein Handy-Betriebssystem ist ein Aggregator, das mir verschiedene Apps und Möglichkeiten zusammenstellt. Ich nutze in dem Fall wahrscheinlich Google, um zu suchen, was wiederum einzelne URLs, Seiten aggregiert. Und am Schluss lande ich bei einem Aggregator, der mir Bewegtbilder aggregiert. Also habe ich in einer einzelnen Handlung drei Aggregatoren genutzt. Und das zeigt auch gleich, wie komplex dieses ganze Thema ist. Und wir sind uns dessen gar nicht so bewusst, aber es ist ja eben ganz interessant, wenn man sich das mal so aus der Macher- und Systemperspektive anschaut.
Herr Pähler, unser Leben wird durch Aggregatoren bestimmt.
Naja, toll. Erst durch deins und jetzt auch noch durch von diesen Aggregatoren. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, ist eigentlich auch, du hast auf der dazugehörigen Website für die Landesanstalt, sieht so ähnlich aus wie so ein riesiges U-Bahn-Netz. Mhm. Und da kann man so einen Regler verschieben von 2000 bis 2014. Das wird immer dichter und die Stränge werden immer mehr und das ist ja Wahnsinn, wie sich das quasi innerhalb von 14 Jahren verdichtet hat.
Wir haben diese Webseite mal auch auf dradiowissen.de auf der aktuellen Sendungsseite hier zu einer Stunde Was mit Medien verlinkt. Und ich habe jetzt mal meinen Regler auf 2000 geschoben.
Ja.
Und dann sehe ich jetzt so Pro7, Sat1, die RTL-Gruppe, ZDF und Sky. Und die haben alle so eine Verbindung, die dann jeweils zu Kabel und Satellit gibt. Ansonsten sind die mit nichts angebunden. Mhm. Aber es gibt andere Blöcke wie Webseite, Google-Suche, es gibt Apple, Amazon, es gibt DVD und Netflix. Ja, es gab damals schon Netflix, aber nur als DVD-Versand, glaube ich, nur ein Leihsystem. Und wenn man den Regler dann hochschiebt, dann sieht man auf einmal, dass, also jetzt in Richtung Jahr 2014, auf einmal, glaube ich, als erstes das ZDF eine Webseite oder wie verstehe ich den Strich richtig? Da waren die vorher alle nicht im Netz, die Sender? Oder bezieht sich das auf Bewegtbildinhalte?
Also es bezieht sich auf Bewegtbildinhalte im Netz. Ich habe für die Analyse mich konzentriert auf Bewegtbild. Mhm. Aber auch da, also was man sehr schön sieht, ist eigentlich, dass so die Verbindung, also ZDF war mit seiner Mediathek 2001 recht früh dran, Und für mich ist so das Geburtsjahr, wo es wirklich losgeht, 2006. Also man merkt eigentlich, wenn man sagt, okay, so dass das Internet war als Massen- oder größeres Phänomen, war eigentlich so ab 1999 erkennbar. Und dann hat es 6 oder 7 Jahre gedauert, bis es von den klassischen, in dem Fall Fernsehsendern, auch als solches wahrgenommen wurde, dass ich überhaupt mal Inhalte, Bewegtbildinhalte im Netz verfügbar mache. Und das war natürlich am Anfang in der Regel noch nicht mal wirklich ganze Sendung, sondern mehr, ich mache Videoschnipsel, also so kurze Ausschnitte aus meinen Fällen. Und was man da eben sieht, ist wirklich, dass dann ab 2006, 2007 so ein Wendepunkt angeht. Und dann plötzlich gibt es eine unglaubliche Öffnung und werden ganz, ganz viele Verbindungen gezogen. Und wenn wir jetzt heute neue Anbieter auf dem Markt haben, dann ist es eigentlich entweder so, haben die schon die ganzen Verbindungen zu den Sendern als Launchpartner. Oder sie innerhalb von 1-2 Monaten machen die Sender dann mit. Also wir haben eine unglaubliche Beschleunigung in der ganzen Sache.
Das ist echt ziemlich spannend zu sehen, wenn ich mir das mal hier angucke. Smart, da ist es schon schwierig, den Überblick dazu behalten, auf jeden Fall.
Ja, also was man eigentlich ganz schön sieht, ist, dass mittlerweile haben sich so, ich nenne das gerne so wirklich Hauptbahnhöfe rausgebildet, also so Stationen, die von allen angefahren werden. Wenn wir iOS nehmen, also das Betriebssystem für iPhone und iPads, oder eben Android, das Betriebssystem für die Google-Smartphones, dann sind das Stationen, die eigentlich so gut wie jeder anfährt. Also jeder macht auf diesen Geräten seine Inhalte verfügbar. Mhm. Gleiches natürlich auf der Webseite oder wenn wir Smart TV nehmen, auch dort ist so gut wie jeder Sender mit einem Angebot vertreten. Das heißt, wir haben so einzelne Hauptbahnhöfe, die sehr, sehr stark angefahren werden, die auch klar bedient werden. Und wo wir ein sehr, sehr breites Angebot haben. Also gerade mobil ist sehr interessant, weil mittlerweile finden die Sender oder generell viele Anbieter mobil viel, viel interessanter als die Webseite. Also ich kann mittlerweile auf einer Mobil-App den Livestream von RTL haben, den Livestream von ProSieben. Ich kann das aber nicht im Web. Also wenn ich auf die Webseite gehe von ProSieben oder auf die Webseite von RTL, dann habe ich vielleicht mal eine Sendung live gestreamt, aber nicht das ganze Programm.
Können denn eigentlich, wenn du jetzt in diesem Bild der Hauptbahnhöfe, wenn wir da mal kurz bleiben, kann denn ein Hauptbahnhof von heute bei der Beschleunigung, die wir da sehen, auch demnächst mal zum Abstellgleis werden? Oder ist, wenn man einmal Hauptbahnhof in diesem System, dann bleibt man wichtig?
Also ich glaube nicht, dass es innerhalb von, naja, sagen wir mal 5 Jahren zu einem Abstellgleis geht. Aber was wir natürlich schon sehen, ist, dass sich so diese Verbindungen verschieben. Also so plötzlich ist es nicht mehr so wichtig, eine Station schnell anzufahren. Plötzlich ist es nicht mehr so wichtig, dort präsent zu sein. Das merkt man schon, dass es gewisse Verschiebungen gibt. Und vor allem, also die große Herausforderung ist ja überhaupt mal zu einem Bahnhof zu werden. Also dass ich angefahren werde. Also alle die großen Player im Netz, über die wir im Moment ja auch sehr stark diskutieren, Google, Apple, Facebook, Amazon, die haben es geschafft, zu Bahnhöfen zu werden. Das heißt, andere kommen auf sie zu und sagen, bitte verbreite du für mich meine Inhalte. Und das ist ganz interessant, weil wir eben eigentlich nehmen damit diese Player, die Position ein, die klassisch so ein Kabelnetzprovider eingenommen hat, also ein Kabel Deutschland oder ein Telekolumbus, die nehmen die Situation an, die ein Satellitenbetreiber eingenommen hat, also oder eben auch die Terrestrik, also die Funkverbreitung von Signalen. Und damit ist plötzlich das, was eigentlich in Deutschland klar reguliert ist, wie verbreite ich mein Programm, liegt dann bei Anbietern wie Apple, Facebook und so weiter. Und es wird eben darüber dann gemacht.
Dann lass uns mal sozusagen bei den Fahrplänen bleiben, wie viele Züge durch diese Bahnhöfe düsen. Ihr habt ja auch euch angeschaut, oder du hast ja angeschaut, wie viele Inhalte hier dann auch tatsächlich in den einzelnen Gruppen dann auch zur Verfügung stehen oder verbreitet werden. Und da gibt es so verschiedene Zoom-Stufen. Und das sind so verschiedene große Bälle. Und wenn man in die größte Zoom-Stufe reingeht, also ganz nah rangeht, dann sehe ich hier erstmal diese Sender von ProSiebenSat.1, die RTL-Gruppe, fast ähnlich gleich groß, ein bisschen kleiner ist dann das ZDF. Und dann kann ich ein bisschen rauszoomen und dann kommt schon T-Home Entertain. Und wenn ich dann von Stufe 2, 3 bis hin zu 8 gehe, dann kommt dann auf einmal ein riesiger Ball und dann die Sachen, die ich gerade genannt habe, die sieht man dann schon gar nicht mehr mit bloßem Auge. Das ist dann die Google-Suche. Was für Überraschungen gab es da für dich? Also, dass jetzt in der Google-Suche unheimlich viel drin ist, das war für mich jetzt nicht so überraschend, aber so vielleicht so dazwischen. Was fandest du interessant, als du dir mal angeschaut hast, wie viel Inhalte eigentlich die einzelnen Aggregatoren besitzen oder verfügbar machen?
Also das Interessanteste für mich bei der ganzen Darstellung war das, also zumindest mir geht es so, ich kann mir sehr schwer Größenordnungen vorstellen. Also wenn ich sage 10.000 Inhalte, wie viel ist denn 10.000 Inhalte im Vergleich zu 100.000, im Vergleich zu 1 Million oder 2 Millionen? Und was du gerade angesprochen hast, ich sehe gar nicht mehr die anderen Angebote, das ist mir sehr schnell bewusst geworden, wie klein ist denn so eine Auswahl von, was weiß ich, 20, 30 Sendern, die ich im Kabel habe, im Vergleich zu dem, dass ich eben 10.000 Inhalte habe oder 100.000 Inhalte. Das war für mich so die Sache, wo ich gemerkt habe, okay, ab einer gewissen Größe spielt der Einzelinhalt einfach keine Rolle mehr. Und für mich ist so diese Grenze, dass über 50 Milliarden müssen wir nicht reden beim Google-Index, aber für mich ist die Grenze schon so bei irgendwie 100.000. Also, dass ich dann nicht mehr den Einzelinhalt wahrnehme und sehr viel mehr das Aggregat, also die Zusammenfassung dieser Inhalte. Und was mir da sehr bewusst geworden ist, dass das eben wirklich sich ab einer gewissen Größe ändert. Also da ist es dann nicht mehr wichtig, ob die einzelne Nachricht drin ist, ob der Einzelinhalt drin ist, sondern es ist nur noch wichtig, dass ich eben ein gutes Gesamtangebot habe und damit die Nutzer dann ziehe.
Wir haben ja jetzt in der ganzen Debatte so in den Medien immer so die Frage eigentlich so ein bisschen traditionelle Medienanbieter, also Fernsehsender, Verlage versus die neuen Internetplayer, zum Beispiel Google. Da gibt es ja immer wieder die gleichen Debatten. Aktuell schießen sich die europäischen Verleger ja gerne auf Google ein. Wenn du dir anschaust, wenn du dir die ganzen Aggregatoren mal so analysiert hast, sind das eigentlich diese Machtpole, die wirklich das Sagen haben in der Medienwelt? Oder was hast du eigentlich bei der Aggregatorenanalyse über Macht in den Medien gelernt?
Also ich habe natürlich, also für mich ist ganz klar, dass diese Hauptbahnhöfe sehr starke Machtpositionen haben. Aber, und das finde ich sehr, sehr interessant, diese Machtpositionen entstehen nicht über Nacht. Also wenn wir uns sowas anschauen wie iOS, ne, also das Betriebssystem für Apple oder Android, dann hat ja da Google oder Apple haben da enorm viel investiert, um diese Betriebssysteme überhaupt aufzusetzen. Da sitzen Tausende von Entwicklern dran und schreiben das. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die da hergehen und sagen, morgen bin ich der Hauptbahnhof, kommt mal bitte hin. Also das ist wirklich vergleichbar mit dem Hauptbahnhof, den muss ich auch aufbauen, da muss ich die Gleise legen, da muss ich mit der Bahn reden, dass sie mich anfährt. Und das heißt, da wurde sehr viel Geld investiert. Und es gibt ja den einen Bahnhof, der vollkommen unreguliert ist, der jeder Medienanbieter für sich nutzen kann. Das ist die eigene Webseite. Das ist der einzige, in diesem ganzen Konstrukt ist das die einzige Position, die vollkommen in der Hand der Anbieter liegt. Und wenn wir uns jetzt betrachten, wie viel hat ein Springer, wie viel hat ein deutsches Medienunternehmen in diese Position investiert, dann müssen wir sagen, naja, das ist einfach in keinster Weise vergleichbar mit dem, was ein Google in Android investiert hat, mit dem, was ein Apple in iOS investiert hat, mit dem, was ein Amazon in seine Infrastruktur investiert hat. Und daraus ergibt sich dann natürlich auch ein Unterschied bei der Wertschöpfung und der Wahrnehmung des Wertes. Und also mein Lieblingsbeispiel, wie viele Zeilen Code hat ein Axel Springer, ein ProSiebenSat.1, ein RTL, ein Bertelsmann beigetragen zu einem Open-Source-Projekt. Also einfach irgendwie ein Open-Source-Projekt, das wichtig ist für das Internet. Ob das jetzt irgendeine Apache-Software ist, ob das ein Browser ist, ob das irgendwas ist, aber eben genau diese kritische Infrastruktur, die das Internet ausmacht. Und genau das ist eben der Unterschied. Die anderen Anbieter schaffen mit diesen Kopfbahnhöfen Infrastruktur für das Internet und profitieren davon, natürlich, und haben da eine starke Machtposition. Wenn ich die verändern will, dann muss ich eben hergehen und eigene Kopfbahnhöfe bauen und da rein investieren.
Ist das denn überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt erinnern wir uns mal kurz an den Fahrplan ganz vom Anfang des Gesprächs, überhaupt noch möglich oder ist der Zug schon abgefahren? Um es jetzt nicht überzustrapazieren, das Bild mit den Zügen.
Nee, es wird natürlich nicht besser, sagen wir mal so. Aber auf der anderen Seite, also was ich sehr interessant finde, wenn wir uns diese Fahrpläne anschauen, ist, dass in Deutschland fast alle Züge gleich fahren. Also so, wenn man sich das anschaut, dann herrscht, ich nenne das gerne so ein strategischer Konsens, nach dem wie Anbieter, Medienanbieter ihre Inhalte vertreiben über diese verschiedenen Bahnhöfe und diese verschiedenen Sachen. Und was ich mich einfach frage, ich habe da nicht die Antwort drauf, aber ist es eigentlich immer so schlau, wenn alle Züge genau gleich fahren, oder gäbe es nicht einfach die Chance, wenn ich mal sage, okay, ich bin ein innovativer Medienanbieter, ich lasse mal meinen Zug nicht so fahren wie alle anderen. Ich biege mal links ab, wenn alle anderen rechts abbiegen. Ich sage vielleicht nicht, es ist okay, wenn meine Inhalte nicht auf iTunes sind, ich gehe sehr restriktiv mit meinen Rechten um und ich drehe das einfach mal um auf den Kopf und sage, ich bin überall, alle meine Inhalte, ich will gar kein Infrastrukturanbieter sein, ich will nur dafür sorgen, dass die maximale Reichweite auf meine Inhalte ist. Also es gäbe ja durchaus andere Herangehensweisen, wie ich strategisch mit diesem ganzen Bild umgehen könnte, ohne dass ich am Endeffekt in die Infrastrukturen gehen muss. Davon, aber um das zu realisieren, muss ich aus diesem Korsett der Strategien, die im Moment herrschen, ausbrechen.
Den ganzen Aggregatoren-Wahnsinn könnt ihr euch auch anschauen. Die Seite, die wir gerade zwischendrin mal erwähnt haben, auch vor allem das, was wir mit den Bahnhöfen gemeint haben, schaut ihr euch am besten mal an. Das haben wir verlinkt auf dradiowissen.de, wenn ihr auf eine Stunde was mit Medien geht. Ansonsten sage ich mal kurz die Adresse mediacon.mabb.de. Bertram, danke, dass du uns das Projekt vorgestellt hast.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Bei uns sind weiter Steffi Fetz von crowdspondent.de und Netzbewegtbild-Experte Bertram Google.
Und ich würde sagen, wir schauen jetzt noch mal so ein bisschen auf die Themen der Woche. Und Steffi, du hast ja schon gerade ein weiteres Crowd-Reporter-Projekt ja erwähnt, was neben euch dasteht. Ihr wollt 4.000 Euro, das andere will 900.000 Euro. Crowd-Reporter, als du von dem Projekt erfahren hast, was hast du dann gedacht?
Ich fand's super. Also wirklich, ich fand's wirklich super, dass jemand sich mal an so eine große Summe ranwagt und sagt, wir machen das jetzt einfach mal, weil ich glaube, dass Medien Deutschland bisher noch nicht so wirklich mit so großen Summen in Berührung gekommen ist. Und ich find's gut zu sagen, Journalismus kostet Geld und auch so viel Geld. Und ich habe sie heute Morgen auch unterstützt.
Ist es denn trotzdem so ein bisschen so, dass ihr das als Konkurrenz empfindet?
Nö, überhaupt nicht. Wir sind mit denen auch teilweise in sehr, sehr guten Kontakt. Also wir hatten am Anfang auch überlegt oder Crowd-Reporter auch schon kontaktiert, weil wir erst da unser Crowdfunding machen wollten und haben dann erfahren, dass sich die Seite ein bisschen wandelt in den nächsten Wochen und sind dann zu Startnext gewechselt, da jetzt aber auch super zufrieden. Und ja, also wir sehen das nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung und als gute Innovation, die glaube ich, notwendig ist.
Ich habe aber jetzt vielleicht mal die Frage an euch beiden. Wie realistisch haltet ihr das, dass es das Projekt am Ende klappt? Weil jetzt so Stand heute Morgen hätten die jetzt noch für die restlichen zwei Wochen jeden Tag müssten 600 Leute mitmachen. Jetzt haben wir knapp 6.000. Ich weiß nicht, gestern waren es noch 500 Leute, die pro Tag mitmachen mussten. Und ganz am Anfang waren es um die 400 Leute. Sieht nicht so gut aus von der Tendenz, würde ich jetzt mal sagen.
Schwierig.
Ja, aber es ist ja bei so einem Crowdfunding-Projekt auch immer so, dass du am Anfang sehr, sehr viele hast, die mitmachen. Und ich glaube, da hatten sie wirklich überdurchschnittlich viele. Und in der Mitte immer eher so eine kleine Flaute hast, wo du es am Laufen halten musst. Und am Ende dann ganz viele wieder dran erinnert werden. Ach so, ja stimmt, ich wollte was geben und hab's aber zwischenzeitlich wieder mal vergessen. So.
Deswegen reden wir jetzt ja auch nochmal drüber, damit da jeder nochmal kurz dran denken kann.
Ich frage mich immer bei der Größenordnung, schafft man es eigentlich sozusagen kann man das vielleicht so nennen, die Kerncrowd zu verlassen. Man braucht ja einfach unglaublich viel mehr Unterstützer. Mir ist das letztens aufgefallen, als mich jemand, ich sag mal mein Chef, angesprochen hat, der sagte, hast du schon das gesehen? Irgendwas mit Kohl. Und da habe ich jetzt gar nicht verstanden, was der meint, bis ich drauf kam, er meint Crowd-Reporter. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich solche Leute erreichen will, also ich brauche doch dann doch tatsächlich irgendwann die große Masse und nicht nur so eine eingeschworene Clique von sowieso Crowdfunding-interessierten Journalisten und Medienmenschen.
Ja, das ist die große Kunst, glaube ich. Das ist echt schwierig, die Leute zu erreichen. Wir versuchen das auch immer sehr, sehr oft mit Leuten drüber zu sprechen, die wir einfach so auf der Straße treffen, die relativ normal sind und jetzt nicht unbedingt was mit Medien machen. So. Und das funktioniert dann immer ganz gut. Die verbreiten das auch immer sehr, sehr schön weiter. Also es ist zwar im Kleinen, aber ich glaube, dass Crowdfunding mittlerweile auch da ankommt.
Nee, ich denke, wahrscheinlich ist das Problem, also es hat ja so eine Größe, wo man raus muss aus dieser Comfortzone und aber wahrscheinlich noch nicht die Chance hat, in diese große Community reinzugehen. Und was ich mich frage, ist so, sie sind ja sehr breit aufgestellt, ob es nicht vielleicht eine Gruppe gibt, ich weiß es nicht, aber die wirklich zahlungsbereit ist. Also wenn ich mir in den USA so Bezahlangebote anschaue, wie The Information, was sehr spezialisiert ist, aber eben auf eine Zielgruppe, die es sich leisten kann, irgendwie, glaube ich, $400 im Jahr zu bezahlen für ein Abo, dann ist das ja sehr fokussiert, sehr nützlich für eine gewisse Zielgruppe. Wenn ich versuche, ein Breitenangebot zu machen, ist das wahrscheinlich ungesehen, also so dieses, ich habe ja drei Schritte, ich muss erst vermitteln, was ist überhaupt Crowdfunding, wie funktioniert das und was bekomme ich dafür? Also ich habe sehr, sehr viel, was ich erklären muss, wohingegen ich vielleicht bei anderen Sachen ja einfach nur sagen muss, okay, du willst die Information bitte bezahlen.
Ein anderes Thema, was in dieser Woche für eine kleine Furore-Situation gesorgt hat, war doch die Enttarnung der Heftigmacher. Wir haben jetzt kennengelernt, dass das eigentlich zwei Potsdamer sind, zwei BWLer, die diese Webseite betrieben haben mit den spektakulären Überschriften und dass sie eigentlich für sich sagen, ja, wir freuen uns auch, dass wir jetzt hier eine erfolgreiche Viralseite haben und dass wir gar nicht so sehr einen journalistischen Anspruch haben. Als ihr jetzt erfahren habt, was dahinter steckt, hinter heftig, war das ein bisschen desillusionierend oder findet ihr das jetzt eigentlich noch einen spannenden Case?
Ich fand es einfach vollkommen konsequent. Also ich hatte eigentlich nicht wirklich was anderes erwartet. Also ich hatte nicht erwartet, dass da irgendein großer Journalist oder so dahinter steht oder so. Also von daher fand ich das relativ... Ich war nicht überrascht.
Aber ich war auch nicht überrascht, nee.
Aber es war ja auch so ein bisschen wieder diese typische Geschichte. Deutsche mit einem BWLer-Hintergrund machen eine Copycat vom erfolgreichen US-Produkt.
Ja. Aber ja, also was ich wirklich interessant finde, ist ja, sie halten ja mehr oder weniger allen den Spiegel vor mit dem Projekt. Und irgendwie ist es so, dass der Witz ist im Moment, werden ja, es gibt ja auch diese ganzen schönen Seiten, das Einfachste an diesem ganzen Projekt wird kopiert, nämlich die Überschriften, aber was das Projekt ausmacht, nämlich die Inhalte, die wiederum die ja selber kopiert haben, aber das wird nicht kopiert.
Du meinst, die Medien kopieren das, oder?
Ja, genau, es gibt ja sehr viele Medien, die hergehen und jetzt in es gibt ja heftigstyle.tumblr.com oder so, ne? wo man sieht, dass von Süddeutsche bis was weiß ich wer, CDF, alle mittlerweile in diesem Stil Überschriften schreiben, wie das heftig tut, um eben genauso die Leute von Facebook, von Twitter zu überzeugen, zu ihren eigenen Angeboten zu kommen. Und wiederum, was sehr heftig macht, das haben sie ja gut gemacht, sie haben einfach die Inhalte kopiert von sehr erfolgreichen Viralseiten in den USA, aber das Geheimnis dahinter sind ja die Inhalte. Also das Geheimnis ist ja, ich erzähle eine Geschichte in 30 Bildern, die so emotional ist, dass der Nutzer danach nochmal auf Like klickt oder Share auf Facebook. Und das wiederum wird ja in der Regel nicht kopiert.
Sie haben sie sogar so weit kopiert, dass sie die Quellen gar nicht mehr genannt haben.
Genau.
Aber Steffi, wenn du das jetzt hörst, blutet da nicht so ein bisschen dein journalistisches Herz?
Ach, ich sehe es irgendwie ja selber gar nicht so als journalistische Plattform. Deswegen, das ist irgendwie eher ein erweitertes, anderes Spaßangebot. Ich sehe das nicht als Journalismus. Und deswegen blutet mein Herz jetzt nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass man als Journalist irgendwie trotzdem die Geschichten machen sollte, die wichtig sind und nicht versuchen sollte, jetzt mit bombastischen Krisen, Katastrophen, oh mein Gott, alles ist so schrecklich schlimm oder alles ist so super traurig und oder so fantastisch toll und es passiert bei Punkt 7 irgendwas Großartiges, sich da irgendwie in eine Richtung bewegen sollte.
Bertram, wo würde man denn eigentlich heftig.co auf deinem Fahrplannetz verorten?
Ich hab die ganzen Seiten, die sage ich mal so, Inhalte einfach nur ohne irgendwas klauen, habe ich jetzt noch nicht wirklich eingefügt. Aber das gibt es natürlich also die ganzen Torrent-Sites sind natürlich dort. Heftig.co wäre auch dort mehr oder weniger ein Aggregator von wahrscheinlich Geschichten, sehr selektiv. Also von daher wäre das eher so ein Angebot wie wie eine Süddeutsche oder ähnliches, ne? Also von dem, was die Seite macht, also was sie ja tut, und das tut sie ja auch sehr gut. Und in dem Fall ist sie schon journalistisch. Sie selektiert ja aus einer ganz unglaublichen Fülle an Geschichten die Geschichten, die am besten sich weiter verbreiten im Netz. Und das ist ja schon eine Leistung. Also da hat jemand ein Auge dafür, zu sagen, und sei es nur, er schaut die ganzen anderen Viralseiten durch und sagt, okay, die hat gut performt und die wird auch in Deutschland gut performen, also übersetze ich das mal.
Aber das ist dann eher Marketing als Journalismus, finde ich. Wenn du sagst, es performt gut, deswegen pushe ich es hoch. So.
Ja, aber die Auswahl, also so diese Entscheidung, ich nehme das ins Programm oder auf meine Seite, das ist ja schon, Plattmacher oder, also das ist ja diese klassische Plattmacher oder keine Ahnung, wie das im Radio heißt, aber diese Funktion gibt es ja schon auch im Journalismus.
Die gibt es auch, ja.
An dieser Stelle, Herr Pähler.
Ja.
Heißt es Abschied nehmen für heute. Das war sie schon, unsere Feiertagsausgabe von Was mit Medien bei D-Radio Wissen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Gästen bedanken, die heute hier waren. Steffi Fetz von crowdspondent.de. Ich wünsche euch noch viel Erfolg bei eurer finalen Crowdfunding-Phase für eure Deutschlandreise.
Ja, danke schön.
Drück die Daumen.
Ich drück selber die Daumen, ja.
Und Bertram Google, danke, dass du uns deine Aggregatorenstudio vorgestellt hast.
Dankeschön.
Herr Pähler.
Daniel.
Wir fahren jetzt Zug, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ein anderes Verkehrsmittel dürfen wir heute nach dieser Sendung nicht benutzen.
Ja, da hoffe ich, dass wir dann rechtzeitig dann zur kommenden Ausgabe wieder am Start sind. Am kommenden Donnerstag, 20 Uhr, live bei D-Radio Wissen, hört ihr dann Was mit Medien, euer kleines Medienmagazin. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.